Yaşay ki gelin çaya gelin buyurun hadi.
Merhaba, du hörst Çay mal ehrlich, einen Podcast von Hülya und Şahika. Hallo Şahika.
Hallo Hülya.
Herzlich willkommen zu Folge 30.
Oh mein Gott.
Oh mein Gott.
Ich auch so ein bisschen sad. Ich meine, wir haben ja letzte Folge schon erzählt. Uns gibt es jetzt seit 3 Jahren. Wir haben nur 30 Folgen, aber unser Podcast ist halt ein bisschen anders als andere Podcasts.
Aber schau mal, 30 Folgen in 30 Jahren.
In 3 Jahren.
In 3 Jahren. Das heißt,
10 Folgen pro Jahr.
Das heißt, im Schnitt haben wir, könnte man sagen, eine Folge pro Monat, wenn wir die Pausen einrechnen. Ist doch gut,
das
ist doch gut.
Das ist
eine
okay.
Ist eine Kontinuität.
Das stimmt, okay, das stimmt. Das
und
kann,
weißt du,
kann
was
man so
ich,
sagen.
Weißt du, was ein Fun Fact ist, der mir gerade aufgefallen ist? Folge 30 und du bist 30 geworden.
Oh mein Gott, also noch nicht, aber doch.
Doch,
doch, wenn die Folge rauskommt. Ich muss ja
natürlich
so denken.
Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott.
Wenn die Folge rauskommt, Leute, wenn ihr die heute hört, Ende Juni kommt die ja raus, dann bin ich, ja, dann bin ich 30 geworden schon.
Ja. Yeah.
Also, Moment, herzlichen Glückwunsch an mich von der Vergangenheits-Şahika an die Zukunfts-Şahika an die Vergangenheits-Şahika. Ach, keine Ahnung. Lassen wir das.
Whatever.
Ich bin jetzt 30, Folge 30. Wir gehen direkt rein. Wir haben heute Aufnahmemarathon, deswegen ist es ein bisschen fake, wenn ich dich jetzt frage, wie es dir geht und du mir wieder antwortest und umgekehrt. Wir haben euch ja schon gesagt, letzte Folge, dass wir den Türkisch für Anfänger-Film geguckt haben. Jeder für sich, alleine bei sich zu Hause. Also ich habe ihn allein geguckt. Vielleicht hast du ihn ja gemeinsam mit deinem Mann geguckt.
Nein, ich habe ihn alleine geschaut. Das ist so, er guckt viel mit mir, aber das ist, glaube ich, eine Grenze, die
die will er nicht überschreiten.
Nee, und ich bin auch froh, dass er nicht mitgeschaut hat.
Ich bin auch sehr froh, dass ich es alleine geguckt habe, weil ich konnte irgendwie, ich war dann einfach so. Ich musste dann vor niemandem mich noch zusätzlich cringen oder fremdschämen. Weißt du, wenn du manchmal Sachen mit jemandem guckst und dann ist dir das unangenehm, weil du hast es vorgeschlagen und du dachtest,
genau,
das, die Person findet das vielleicht cool und es ist nicht so schlimm und dann ist es aber mega schlimm und dann schämt man sich so. Das Gefühl blieb mir erspart. Wir hatten schon mal eine Folge zu Türkisch für Anfänger, die Serie, wo ich dir ja ganz begeistert davon erzählt habe, du hast die Serie ja nie gesehen oder zumindest nur so mal reingeguckt. Es hat dich ja dann auch nie gecatcht, das haben wir schon festgestellt. Wir verlinken euch diese Folge in den Shownotes. Ihr braucht diese Folge meiner Meinung nach. Klar funktionieren die Folgen auch einzeln, aber ich finde, es hilft für das Wissen. Weißt du, ich meine, es ist vielleicht nicht, es schadet nicht. Hört sie euch mal an, wenn ihr Lust habt. Du hast ja gesagt, du hast keinen Fahrplan, du lässt dich fallen. Ich fange dich sehr gerne auf. Mein Vorschlag für den Fahrplan ist folgender. Ich habe mir Notizen gemacht, aber wie ich mir Notizen gemacht habe. Ich habe dir gestern schon einen Screenshot geschickt von meinen Endnotizen, von meinen Gedanken, mit denen ich aus diesem Film rausgegangen bin. Und ich würde vorschlagen, wir machen so eine Aufteilung. Handlung, also kurz auf die Handlung eingehen, wirklich einmal kurz, ne, damit wir die Leute auch abholen, die den Film nicht gesehen haben. Und die den Film gesehen haben, ist ja schon 12 Jahre her, der kam 2012 raus, genau. Die werden jetzt noch mal so ein bisschen erinnert daran, so ein kleines, so ein Refreshment. Dann gehen wir auf die verschiedensten Diskriminierungsformen ein, die dieser Film beinhaltet. Ich habe es kategorisiert und darunter habe ich immer Beispiele auch aufgelistet.
Oh, nice.
Diese Folge, wir versuchen uns gerade ein bisschen zu beschränken zeitlich. Es wird nicht, also es wird dann, entweder wir machen sitzen jetzt 6 Stunden hier oder wir lassen es bei einer Dreiviertelstunde. Deswegen werde ich auf jeden Fall mich zurückhalten.
Okay.
Dann habe ich mir eine weitere Kategorie überlegt mit Weird Shit, habe ich sie genannt.
Okay, sehr gut.
Also einfach Weird Shit, der passiert ist. 2 Dinge habe ich da aufgeschrieben.
Okay, sehr gut. Ich hab auch end viele Notizen. Bin sehr gespannt, wo sie sich decken.
Geil. Dann gibt es eine Kategorie Cringeste Szenen. da kann ich mich ja gar nicht entscheiden.
Nein,
also,
wir müssen
unsere Top 3 irgendwie küren.
Okay, sehr gut.
Und dann gehen wir raus mit Fragen und Gedanken, die bleiben.
Gut.
Und
ich glaube, das kriegen wir auch kurz und knackig hin. Ja.
Okay, damit herzlich willkommen. Warte mal, ich muss mir ganz kurz, ganz live hier einen Wecker stellen. Das machen wir nämlich mittlerweile. Also wir stellen uns eine kleine Zeit und dann, damit wir so ein bisschen im Zaum gehalten werden.
Genau.
Also
damit wir
herzlich
uns selber
willkommen zu einer weiteren Rezension von Dr. Julia Boskop Frischast und meiner Wenigkeit Sabine Stuck-Karre.
Hallo. Ich freue mich, heute hier zu sein. Auch wenn mich der Inhalt nicht so erquickt.
ganz meinerseits die Freude. Möchtest du uns einen Überblick über die Handlung geben?
Ich kann es versuchen. Grätsch bitte jederzeit rein. Also, bevor ich aber in die Handlung reingehe, muss ich sagen, ich hasse dich. Ich hasse dich. Ja, es muss ich jetzt so sagen, dass du das vorgeschlagen hast, dass wir diesen Film gucken und drüber reden. Das, was ich gesehen habe, werde ich nie wieder vergessen.
Du hast es vorgeschlagen, meine Liebe.
Nein, das ist eine Lüge.
Hör in diese Folge rein. Du hast gesagt, wir können ja mal zusammen den Film gucken und drüber reden.
Ja, dann hasse ich mein vergangenes Ich halt auch dafür. Aber aber du hast überhaupt das Thema Türkisch für Anfänger aufgebracht. Deswegen
gut. Ja,
shame on us beide.
Ja, das sehe ich ein. Das nehme ich auf mich.
Ah, mein Gott. Okay, die Handlung. Also, ich hatte den Film vorher nicht gesehen. Ich habe ihn zum ersten Mal gesehen. Und ich weiß jetzt auch, warum ich muss manche Sachen einfach rauslassen, das ist Psychohygiene. Ich weiß auch, warum ich ihn nie gesehen habe. Und naja, whatever. Die Handlung, also die Öztürks, sprich Metin Öztürk, der Vater, Cem Öztürk, der Sohn und Yağmur Öztürk, die Tochter, sitzen im Flieger von Berlin-Tegel nach Bangkok. Die wollen Urlaub in Thailand machen. Im selben Flieger sitzt, wie heißt die nochmal?
Familie Schneider.
Familie Schneider. Genau, wie hieß die nochmal? Die Mutter?
Doris.
Doris Schneider, die Mutter. Mit ihrer Tochter Lena Schneider. Sitzt im Flieger. Also sie hat noch einen Sohn. Der bleibt aber mit seiner Tante in Deutschland zurück, weil die Mutter meint, sie will jetzt mit ihrer Tochter mal richtig Party machen in Thailand. So. Dann gibt es starke Turbulenzen und der Flieger stürzt ab. Und dann gibt es im Flieger, pass auf, nochmal ganz kurz, im Flieger sitzen dann Lena Schneider und Cem Öztürk zufällig nebeneinander. Und Yağmur Öztürk sitzt neben Costa, einem Mitreisenden, der offensichtlich Grieche ist. Und dann stürzt der Flieger ab und die einzigen, die quasi nicht gerettet werden, sind diese vier Teenager, von denen ich gerade gesprochen habe. Und diese vier Teenager sind in irgendeinem Rettungsboot, Zelt, was auch immer, und stranden auf einer vermeintlich einsamen Insel und versuchen, sich da erstmal durchzuschlagen und versuchen, Kontakt aufzunehmen mit ihren Eltern oder den Rettungskräften. Und dann erleben sie verschiedenste Dinge in ein paar Tagen auf dieser verlassenen Insel, bis sie dann schließlich gerettet werden.
Eine ganz hervorragende Zusammenfassung an dieser Stelle. Danke, Julia. Also wirklich on point. Ist eine sehr schöne Inhaltsangabe. Man muss dazu sagen, wenn ihr jetzt mehr über diese einzelnen Charaktere erfahren wollt, das werden wir jetzt im Lauf dieser Rezension natürlich immer wieder mit einfließen lassen, aber einen Überblick kriegt ihr entweder bei Wikipedia oder in unserer Folge, die wir schon dazu gemacht haben, zur Serie. Da bin ich dann auf jeden Charakter mal kurz eingegangen. Der große Unterschied zur Serie ist, es ist quasi eine Parallel- oder wie sagt man, eine Alternativgeschichte, wie sich diese beiden Familien Öztürk und Schneider hätten kennenlernen können. Also es knüpft nicht als Sequel oder als Prequel an die schon bestehende Türkisch für Anfänger-Serie an, sondern es ist eine komplett in sich geschlossene eigene Handlung. Das hat mich schon mal komplett überrascht. Ich wusste das nicht. Ich kannte den Film ja auch nicht. Und ich habe auch tatsächlich 12 Jahre lang es geschafft, nichts über diese Handlung zu erfahren.
spricht für dich und deine Wahl an Kulturgütern.
Und ich war erstmal wirklich die ersten 5 Minuten, ich war so, stopp, das ist nicht der Film. Es ist ein anderer Film? Warum kennen die sich nicht? Ich dachte, ich bin davon ausgegangen, entweder diese quasi, es spielt davor, also vor der Zeitrechnung der Serie oder nach der Zeitrechnung der Serie, so wie es halt mit zum Beispiel Breaking Bad war, der Breaking Bad-Film, so El Camino.
Ja.
Egal, damit fängt es ja schon an, aber gut, Bordadatikin. Wir verzeihen es dir, vielleicht auch nicht am Ende dieser Folge.
Okay, ich halte mich zurück mit meiner Meinung zu Bordadatikin. Alles klar.
Nee, halt dich bitte nicht zurück.
Was für ein Schrott. Sorry, aber was für ein Schrott. Ja. Welcher Vollidiot hat dem ins Hirn geschissen, dass der sich so eine Kackhandlung und so ein Drehbuch ausgedacht hat? Weil das Drehbuch ist ja von ihm.
Es ist von ihm und es ist, wenn ich es richtig gelesen habe, sein Debüt als Kinofilmregisseur.
Wow.
Meine Fresse.
Wow.
Wie?
Wow.
Was für eine unlustige Scheiße hast du dir bitte einfallen lassen?
Ja, ohne Witz. Also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Deswegen freue ich mich, dass du mich durchführst. Ja.
Sehr gerne. Mache ich sehr gerne. Wir fangen an mit den Diskriminierungsformen, die in diesem Film vorkommen.
Ich glaube, dass das einzig Positive, was ich vielleicht noch irgendwie, wenn ich versuche, positiv zu bleiben, in Richtung Datekin, dann überlege ich mir so, was könnte er sich potenziell gedacht haben? Es könnte sein, dass er sich dachte, er macht jetzt so ein Adam Sandler, Jennifer Aniston Comedy-Film à la Hollywood. Falls das die Idee war, leider nicht gelungen. Leider nicht gelungen.
Es gibt keinen Ausdruck dafür, wie wenig es gelungen ist.
Und diese Hollywood-Filme sind ja auch selten gelungen. Aber ich wusste nicht, dass man das noch ungelungener machen kann.
Dass man es wirklich noch mehr unter- bzw. überbieten kann, in je nachdem,
ja, genau,
wie man es sieht, in Ungelungenheit.
Und hey, öffentlich-rechtliche Gelder wurden dafür verwendet.
Danke. Ein ganz wichtiger und sensibler Punkt meiner Meinung nach. Dieser Film ist produziert von, also Konstantin Film, dann gibt es dieses Red Packs Productions, also das ist diese Produktionsfirma, die dahinter steht. Und dann sind da aber auch Fördergelder aus den verschiedenen Landesrundfunkanstalten, die man beantragen kann. Also correct me if I'm wrong. Wenn ihr es besser wisst, schreibt uns gerne an der Stelle. Aber ich glaube, es ist so, man kann eben Filmfördergelder je nach Bundesland beantragen. Und dann springen da zum Beispiel auch Öffentlich-Rechtliche zur Seite, die dann, also die ARD in dem Fall, die hat ja neun Landesrundfunkanstalten. Und der BR zum Beispiel war da auch als ich weiß nicht, ob man das Produzent nennt, aber vielleicht Geldgeber beteiligt. Und das macht ja die ganze Sache noch pikanter. Aber gut.
Whatever.
Soll ich dir die Rassismus, Entschuldigung, die Diskriminierungsform, ist mir schon ein Spoiler rausgerutscht, wer hätte es gedacht, aufzählen, die mir aufgefallen sind. Und du sagst mal, ob dir noch eine einfällt.
Okay, alles klar. Oh, das finde ich cool, wie so ein Quiz. Yay.
Ist ein Spiel, ne? Achtung. Rassismus. Ableismus oder Ableism, Klassismus, Sexismus und Frauenfeindlichkeit bzw. Frauenhass, Altersdiskriminierung, Diskriminierung aufgrund der sexuellen Identität, Verharmlosung von Drogenkonsum und Terrorismusorganisationen oder Terrorismus. Ich weiß nicht, ob es eine Diskriminierungsform ist. Das ist keine Diskriminierungsform.
Man könnte sagen, Islamfeindlichkeit könnte man sagen.
Auch, aber ich spiele auf was anderes an.
Okay.
Fällt dir noch was ein?
Ich glaube nicht. Ich schaue gerade in meine Notizen, aber ich glaube, du hast. Sind schlechte Witze eine Diskriminierungsform für Menschen mit gutem Humor?
Ja.
Verständnis? Ja, dann
danke, das nehmen wir noch mit auf.
Ja.
Dafür brauchen wir jetzt einen griffigen Begriff.
Dehumorismus oder sowas.
Ja. Komedismus.
Komedismus. Ja, genau, super. Finde ich auch.
Meine Fresse. Okay, wir fangen an mit Rassismus.
Okay, oh wow, okay.
Also, ich weiß nicht, wo ich an welcher Stelle.
Also, was ich mir als erstes notiert habe, war der Spruch: Was gucken die Albaner so rüber? Wo ich mir dachte, Entschuldigung an alle AlbanerInnen, weil ich das jetzt einfach rausgehauen habe. Triggerwarnung: Wir werden hier nicht drumherum kommen, rassistische Aussagen zu reproduzieren.
Sollen wir es reproduzieren? Oder,
ja, ich würde es versuchen zu vermeiden, aber es wird sich nicht an jeder Stelle vermeiden lassen, wenn wir darüber reden wollen, wie absurd das ist.
Ja, das stimmt. Genau, weil wir lachen jetzt viel, aber ich will mich auch gar nicht darüber lustig machen oder es reproduzieren und dann immer so haha und ins Lächerliche ziehen, weil es ist einfach absolut insane.
Es ist irre, es ist komplett
Ich weiß,
irre.
Es ist vor 12 Jahren, wir sprechen von 2012, ja, Kontext, Montext, man muss alles in seiner zeitlichen Einordnung sehen, aber das ist...
Aber sorry.
Das ist bodenlos.
Wir sprechen von 2012, nicht von 2002. Ich musste mehrmals nachschauen, von welchem Jahr wir sprechen. 2012.
Ich weiß, aber dann ist mir wieder eingefallen, dass es da anders war.
Noch gar nicht so lange
Zeit.
Her ist.
Ja, aber da war es wirklich noch mal viel schlimmer.
Ja, ich weiß.
Man vergisst es, man denkt genau, es ist dann, das muss dann 2002 war es so schlimm oder in den 90er Jahren. Nein, es war sogar in den 10er Jahren, da war das halt auch noch alles so und egal.
Ja, aber trotzdem, also genau. Also man kann, also ich versuche es mal nicht zu reproduzieren, aber damit, das ist halt schon so der einer der ersten Takes irgendwie, dass halt so, guck mal, Kanaken, ergo irgendwas.
Die ganze Zeit werden Begriffe wie Kanaken, wie Migrant und so weiter als Schimpfwörter verwendet. Also ich glaube, das ist eben das Rassistische daran, dass es als Schimpfwort verwendet wird. Die Begriffe per se sind ja nicht rassistisch, wenn sie von der richtigen Person und als Selbstbezeichnung verwendet werden. Aber sie werden ständig als Fremdbezeichnung verwendet und somit halt rassistisch.
Ja.
Dann die Darstellung später im Film, also auf dieser vermeintlich, ich hatte es ja angesprochen, einsamen Insel leben indigene Menschen, also soll wohl eine indigene Bevölkerung darstellen, genau, die auch immer als in Anführungszeichen Ureinwohner betitelt werden. Ich glaube, das ist auch kein korrekter Begriff mehr. Nee. Dann generell die Darstellung von indigenen Menschen als sofort als Kannibalen oder die Einordnung von diesen als wilde in Anführungszeichen und unzivilisiert. Leute, schreie ich eigentlich gerade ins Mikro? Ich bin ganz aufgeregt. Ich glaube, ich muss leiser reden.
Nee, es passt voll.
Dreht mal bitte Volume runter.
Genau.
Also, ich cringe mich schon selber bei meiner Stimme, aber ich bin ganz nervös, wirklich. Also es gibt mir Schweiß. Dann zum Beispiel, genau, Lena sagt im Flugzeug, also Lena Schneider, diese freche Teenager-Göre, zu Jem, also da kennen die sich noch nicht. Da lernen die sich kennen und tauschen schon die ersten so Neckereien aus. Sie necken sich so. Dann sagt sie zu ihm, nenn mich noch einmal Schlampe und du bekommst von mir einen Abschiebestempel direkt zwischen deine Beine.
Ja, Mann, das habe ich mir auch aufgeschrieben. What the fuck?
Also, was ist das für ein Dialog, Bordadatikin?
Ich habe mir auch aufgeschrieben, was sind das für Dialoge und mit welcher Motivation hat man sich diese Dialoge ausgedacht? Vor allem, was?
Meiner Meinung nach sollen diese abgrundtief schlechten Dialoge einfach dazu da sein, alle 10 Sekunden einen Gag rauszuhauen, der so billig ist, dass man es nicht fassen kann, der aber eben ein autochton deutsches Publikum und auch ein Publikum, nicht nur autochton deutsch, aber Menschen, die eben so ein bisschen unkritisch auch oder sich vielleicht, also so durch ein gewisses Coping-Mechanismus da reinsetzen, selber quasi migrantischen Background haben, dann so jemanden wie Elias Mbarek sehen, sagen, haha, wenn der drüber lacht, wenn der drüber Witze macht, dann ist es ja lustig.
Ja, und wenn der Film von einem Türken gemacht ist, dann so. Aber ich wette mit dir, 90% der Leute, die den Film gut finden, finden halt auch jemanden wie Mario Barth und Oliver Pocher gut.
Super, danke.
Glaube ich,
genau
safe.
Das ist genau das,
also Mario Barth ist einfach das gesamte Niveau, das sind die von Marzahn oder wer auch immer, diese sorry, ich habe kurz ins Mikro gekotzt.
Eine Szene, das ist nicht mal nur beim Thema Rassismus einzuordnen, sondern auch später bei Weird Shit, die sind dann eben irgendwann Freunden, die sich dann an mit diesem indigenen Volk, was dort lebt, was überhaupt kein indigenes Volk ist, ich check's auch gar nicht. Die Frau ist eine Weiße mit Dreadlocks.
Eine Deutsche?
Die heißt Uschi Knack.
Oh, ja.
Das weiß man, weil hinter ihr in diesem Zelt, weil natürlich leben indigene Menschen mega unzivilisiert in einem Zelt im Dschungel. Also ich meine, selbst wenn diese Darstellung auf bestimmte indigene Völker auf dieser Welt zutrifft, da wird einfach jedes Klischee so schamlos überspitzt dargestellt. Jedenfalls hängt in diesem Zelt hinter ihr das Cover von der Frauenzeitschrift Emma, Red fucking Flag sowieso.
Ja.
Stichwort alles Schwarzer, egal. Und auf diesem Cover von dieser Emma, von dieser Fake-Emma, die da hängt, steht, ich habe extra pausiert, um es mir aufzuschreiben, als die Kamera dahin geschwenkt ist. Auf diesem Cover steht ein Herz für Wilde. Uschi Knack erforscht Urvölker.
Ey, es ist einfach such a German thing und es ist einfach so, so, ja, es ist einfach, das ist einfach, ja, haha, Kolonialismus finden wir geil.
Dann reproduziert Ilyas Mbarek das N-Wort. Er spricht das N-Wort aus. In dem Film. In einer Dialogeinheit, ja.
Oh, das ist mir untergegangen.
Ja, ich habe dreimal zurückgespult und es mir die Stelle angehört.
Krass.
Und ich sage jetzt nicht den Satz natürlich, aber es ist dann da, es ist quasi da, wo dann Cem und Lena auf diese Familie treffen, die in diesem Wald, Urwald wohnt. Und er sagt das quasi zu der Mutter von diesem auch jugendlichen Typen, also der auch eben quasi einer von diesen Indigenen darstellen soll. Und sagt eben das über ihn, obwohl er in dem Moment auch da steht und der ist auch schwarz.
Oh, das ist mir dann bestimmt untergegangen, ja. Glaube ich dir. Macht es noch schlimmer, als ich es eh schon fand.
Und da war ich wirklich, ab dem Zeitpunkt war ich echt, da hat es mir wirklich den Magen umgedreht, ehrlich gesagt.
Mhm. Sorry, warte mal ganz kurz, mein Handy.
Julia hält gerade so ihr Handy von sich weg und guckt so ungläubig darauf.
Nee, ich hatte mir nur noch aufgeschrieben, was ich auch ziemlich krass fand, als die da noch, also es gibt ja diese Szene, wo sie auf dem Weg zum Flughafen in Berlin an der Kreuzung sich schon begegnen, beziehungsweise an der Ampel, wo die Autos dann nebeneinander stehen, wo dann Lena so rüberguckt und sagt, hä? Trägt die ein Kopftuch? Fahr weiter, ja, bevor sie den Zünder drückt.
Ja. Ja.
Hä?
Soll ich dir dazu ein Fun- bzw. Not-so-Fun-Fact erzählen?
Ja,
ich habe gestern auch nach Rezensionen, also nach quasi Filmkritiken gesucht. Also Filmkritik heißt ja im ersten Moment, es wird kritisiert, heißt jetzt erstmal nicht positiv oder negativ. Ich wollte einfach gucken, was schreiben oder haben damals Leute zu dem Film geschrieben.
Oh, sehr interessant.
Eine gewisse Lisa Goldmann hat im Spiegel geschrieben, gibt es auch einen Spiegelartikel, wo sie genau diesen Satz hernimmt als Beispiel für super pointierten multikulturellen Gag.
Dein Ernst?
I shit you not.
Dein Ernst?
Ja.
Wow.
Fick dich, Lisa. Fick dich.
Also, wo ist der Witz? Und wo ist der Witz? Wo ist der Witz? Also, wo ist der Witz, der nicht nur, naja, whatever, dass ich überhaupt versuche, da irgendwelche Fragen zu stellen. Okay.
Ableismus können wir auch kurz, also was heißt kurz, aber kurz abhandeln mit Costa, der griechische Teenager oder halt Junge, der stottert. Der stottert auch in der Serie. Dieses Stottern wird von vorn bis hinten aufgezogen.
Es ist so schlimm.
Also Lena sagt mal sowas wie, der stottert, IQ eventuell nicht messbar. Dann wird auch behindert als Schimpfwort verwendet die ganze Zeit. Außerdem tritt am Anfang des Films auch noch kurz der Ex-Freund von Lena auf, der von Frederik Lau gespielt wird.
Dachte ich mir auch so, what?
What? Ja. Der soll wohl einen suizidgefährdeten Teenager spielen. Auch hier die Verharmlosung also und wirklich? Ins Lächerlichmachung von Suizid oder von psychischen Erkrankungen. Wie ekelhaft.
Echt so.
Oh,
mir ist dabei übrigens noch eine andere Diskriminierungsform gerade aufgefallen.
Ja.
Homofeindlich.
Mhm.
Weil nämlich das Wort schwul in einer Tour als Schimpfwort benutzt wird.
Ja, auch in dem Rap-Song, den Cem bzw. Ilyas Mbarek performt, der dann später auch im Abspann als quasi so wie so ein MTV-Video gezeigt wird. Mega lustig, hahaha, haben wir gelacht.
Ich rappe besser als Ilyas Mbarek.
Du?
Ja, ich rappe besser.
Ja, safe.
Ich bin keine Rapperin, aber du kennst meinen Song, du hast den gehört.
Der ist mega, den musst du veröffentlichen.
Den Witz-Song, den wir aufgenommen haben mit einem Freund, wo ich einen Major-Rap-Part habe, wo ich eine ganze Strophe rappe. Und einfach, also, sorry, aber von dem Schauspieler hätte ich mir einen besseren Flow erwartet. Naja.
Du hättest Cem spielen können, ganz
ich
ehrlich.
Ich hätte Cem spielen können, ja.
Klassismus hier können wir auch schnell abhandeln. Es wird die ganze Zeit unterschieden zwischen Lena, der Autochtondeutschen mit Abitur, und den Migra-Kids Cem, Yarmul und Costa, die halt zu blöd sind, um jemals Abitur zu bekommen. Und es wird halt die ganze Zeit auf diesem lern mal Hochdeutsch, du bist dumm. Also auch dumm hier als Schimpfwort, finde ich. Also ist auch ableistisch.
Ja, und auch die ganze Zeit so dieses, also man hört ja dann immer so die Gedanken von Lena. und ihre Gedanken sind einfach noch schlimmer als das, was sie sagt. So, oder ich weiß gar nicht, was ich noch schlimmer finde. Und das ist so, oh, so, natürlich können die Migra-Kids alle nicht lesen und natürlich sind die alle irgendwie, weißt du, dass sie dann auch immer so dieses Ding reproduziert von, sie muss jetzt hier den Ton angeben und sie muss jetzt hier gucken, dass alle überleben und sie ist die Einzige, also die sich auch mit irgendwelchen Sachen vermeintlich auskennt, bla bla bla. Und dann sagt sie ja, ich weiß nicht mehr, wo das war, an irgendeiner Stelle sagt sie dann so, hoffentlich bin ich morgen früh noch Jungfrau. So, what?
Ja, also wirklich übel. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, ich will damit jetzt nicht die deutschen SchauspielerInnen in Schutz nehmen, aber auch die SchauspielerInnen wie der Adnan Maral, aber der ist noch am wenigsten, also der ist für mich, der kommt für mich noch ganz gut weg, aber Elias Mbarek, aber auch Pega Feridoni, ich hoffe, ich spreche ihren Namen richtig aus, die eben die Yamo spielt, ist für mich als Schauspielerin, also ich spreche jetzt von ihr als Mensch, nicht ihr als Yamo-Figur, absolut unten durch. Ich möchte sie eigentlich fragen hier in diesem Podcast, was denn falsch ist mit ihr. Sie selber hat iranische Wurzeln, hat in ihrer Insta-Bio Women Life Freedom stehen und haut vor 12 Jahren solche Sachen raus. Auch wenn du selber von Rassismus betroffen bist, kannst du Rassismus reproduzieren. Wie kommt man auf so eine Idee? Ja, also das macht es für mich wirklich. Ich will hier nicht nur auf so eine Doris Schneider und Lena Schneider eingehen. Mir fallen jetzt die, also Josephine Preuß und die andere, ja. Anna Stieblich, glaube ich, Schauspielerin. What the actual fuck? Auch ich der hab, Schauspieler ja. von Costa.
Ich habe mich auch gefragt, das hat mich wirklich auch sehr, sehr viel beschäftigt, weil ich mich gefragt habe, so während ich das geguckt habe, noch danach, noch ganz lang, ich habe mich versucht, in die Lage zu versetzen. So, ich habe versucht zu überlegen, okay, gehen wir mal davon aus, ich bin jetzt jemand, der irgendwie Schauspiel studiert hat, ich will eine große Rolle, ich will irgendwie durchstarten. Und dann ist es ja auch die Zeit, wo es wahrscheinlich für migrantisch gelesene Menschen noch schwieriger war, unter Anführungszeichen normale Rollen zu bekommen. Aber auch da gibt es ja dann Abstufungen. Also selbst wenn man so positiv denkt und sagt, okay, die hatten halt keine andere Chance, als solche Rollen anzunehmen, das ist halt
Ich muss aber wirklich sagen, ich möchte da einiges revidieren von dem, wie ich die Serie halt rezensiert habe in dieser Folge. Oder ich habe ja in hohen Tönen davon gesprochen.
Ja.
Sagt man das? Also ich fand die Serie gut. Ich glaube, ich versuche es mir auch so ein bisschen zu bewahren, dass ich die Serie damals auch als kleine Shahika, Teenager und so cool fand. Und dass sie mir in irgendeiner Form eine gewisse Sichtbarkeit, Repräsentation gegeben hat. Aber ich distanziere mich von einigen meiner Aussagen. Geil. Vor allem auch, weil wir ja wirklich auch eben gesprochen haben, wir haben ja auch so ein bisschen so Leute in Schutz genommen, wie eine Pega Feridoni oder ein Elias Mbarek, wobei der hat ja wirklich sein Fett schon abbekommen. Aber ich muss wirklich sagen, was ist los mit euch? Ja, mag schon sein, natürlich ist das auch alles wieder strukturell, man darf solche Probleme nicht auf Einzelpersonen abwälzen, auf Individuen, die versuchen in der absolut rassistischen Kulturlandschaft und im deutschen Film ist es bestimmt auch piek schlimm, also richtig, richtig schlimm. Aber trotzdem hast du doch, also ich weiß nicht, bin ich ja da jetzt zu ideologisch oder zu idealistisch, nicht ideologisch, oh mein Gott. Also, idealistisch, um zu sagen, man kann doch nicht seine eigenen Werte, vielleicht für die man steht, über Bord werfen. Ich finde es moralisch so verwerflich. Ich bin da total, ich zeige da jetzt voll mit dem Finger auf die.
Genau, aber wir unterstellen diesen Personen ja jetzt auch gerade, dass sie es moralisch genauso einordnen oder genauso eine Haltung haben. Es kann auch sein, dass es ihnen einfach scheißegal ist, so, weil sie einfach in dem Film mitspielen wollten und die Kohle gestimmt hat. Das kann natürlich auch sein. Und sich gar keine Gedanken drüber gemacht haben. Aber im Vorfeld gibt es ja, also es gibt ja eine Ausschreibung, dann gibt es ja ein Casting und dann kriegst du ja du kriegst ja ein Drehbuch und dann liest du ja auch die Dialoge und so weiter und dann weißt du ja, welche Figur du spielst. So spätestens dann muss es doch irgendwo ein bisschen klingeln. Und ich weiß nicht, ob ich das jemals hier im Podcast erzählt habe, aber ich habe ja mal ein Casting mitgemacht, was sich ja so ganz zufällig ergeben hat. Ich bin ja mal irgendwie gefragt worden, weil, also es wurde für eine Serie, wurde eine Person gesucht, die eine sehr junge Mutter spielen kann, also eine türkische Mutter in Deutschland spielen kann, und die Person, die das Kind quasi, die die Tochter von dieser Mutter spielen sollte, die hat mich dann halt gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, bei dem Casting mitzumachen, weil sie zu dem Zeitpunkt niemand Passendes gefunden hatten, bla bla bla. So, dann habe ich ja so eine, ich habe dann so Unterlagen bekommen Und da stand halt drin so, also da hast du dann so eine Beschreibung der Figur, also eine optische Beschreibung der Figur und dann so, welche Charaktereigenschaften hat die Figur, wie ist die so drauf, was hat die für Einstellungen und wie wird sie so dargestellt werden und wie wird sie so nah wahrgenommen am Ende. Und das war schon alles okay, aber es war super grenzwertig. Also das war, also ich habe dann die Rolle nicht bekommen, was ich auch gut finde, weil sie jemand bekommen hat, der Schauspiel studiert hat. Und da auch viel, viel besser auch dazu gepasst hat, zu dieser Rolle. Aber trotzdem habe ich mir dann schon gedacht, boah, krass, also das habe ich mir dann vor allem im Nachhinein gedacht, ich hätte auch da wiederum Bilder reproduziert, die jetzt für sich genommen nicht so schlimm gewesen wären, aber ich hatte da schon so ein bisschen Bauchschmerzen, weil ich mir gedacht habe, boah, weiß ich nicht, ob ich das jetzt so cool gefunden hätte, diese Rolle gespielt zu haben, wenn ich es bekommen hätte. So, und weißt du, da geht es um so Nuancen und vielleicht sind wir da auch irgendwo auf einem hohen Niveau unterwegs, ich weiß es ja nicht, aber da war dann so, ja, sie ist halt, weißt du, so klassisch, sie ist Türkin, sie ist sehr jung Mutter geworden und will jetzt so sich von dem Mann nichts mehr sagen lassen und so weiter. Das sind so, und die Rollen von den deutschen Frauen in diesem, also es waren so, es ging um mehrere Mütter und Väter. Und die anderen Mütter, die waren halt alle so, weißt du, die haben halt den einen Job, die ist halt irgendwie so, steht voll im Leben, ist irgendwie eine Managerin.
Emanzipiert halt, ne, so.
Und die hat halt dies gemacht und jenes gemacht. Und die, bei der einzigen migrantischen Mutter in diesem gesamten Konzept war, ist super jung Mutter geworden, ist halt nicht so emanzipiert wie die anderen und sie ist Bürohilfe. So, ist es voll super. Okay, dass sie Bürohilfe ist, aber weißt du, welche Stereotype werden da reproduziert? Und das ist, und da ist halt, um jetzt die Brücke zurückzuschlagen zu Türkisch für Anfänger, ich, keine Ahnung, wahrscheinlich ist es jetzt irgendwie, weil ich nicht drin bin in diesem ganzen Ding, wahrscheinlich auch vom hohen Ross daher geredet, aber wenn ich dann lese, welchen Charakter ich darstellen soll, dann sage ich doch, keine Chance, tschüss.
Genau, deswegen will ich da auch wirklich die SchauspielerInnen total in ihre Verantwortung nehmen, die sie meiner Meinung nach haben, dass sie eben vor 12 Jahren so einen Scheiß verzapft haben, weil, okay, ich habe vorhin gesagt, ich will niemanden individuell irgendwie in die Verantwortung nehmen, aber doch so ein bisschen schon, weil jeder trägt ja, also es ist ja eine freiwillige Entscheidung, ob du da mitmachst. Und ich habe dann auch geguckt zum Beispiel, ob es so Interviews gibt zu Türkisch für Anfänger. Leute, wenn ihr da irgendwas findet, schickt es uns gerne zu. Mich würde es wirklich interessieren, ob da mal Elias Mbarek, Josefine Preuß oder auch eine Pega Feridoni, die so als die Hauptcharaktere aus dieser Serie auch später noch so wahrgenommen werden, die auch wirklich mittlerweile, ich meine, Elias Mbarek hat ja 3,5 Millionen Follower auf Instagram, die sind ja wirklich groß geworden dadurch auch. Ob die sich irgendwann mal, vielleicht habt ihr was gelesen, mal dazu kritisch geäußert haben, ob es mal so eine Review gab, weißt du, wie so eine Rückschau. Ich habe es jetzt nicht gefunden. Ich habe mir jetzt auch nur einen Abend mal Zeit genommen, so ein bisschen Internetrecherche zu betreiben. Aber also mich hat es wirklich sprachlos hinterlassen.
Voll. Wirklich, wirklich. Ich habe mir auch die ganze Zeit so, es war ganz lustig, mein Mann kam dann mal kurz rein, als ich den Film gestern geguckt habe, weil er halt einfach schauen wollte, was ich mache. Und ich habe dann auf Pause gedrückt und er hat so gelacht und hat gesagt, ist es so schlimm? Und ich so, merkt man das oder wie? Und dann hat er gesagt, naja, dein Gesichtsausdruck und du hältst dir halt die ganze Zeit mit beiden Händen den Kopf fest. Und es ist mir gar nicht so aufgefallen, so wie ich es jetzt gerade zeige dir. So saß ich halt da wohl.
Man ist auch total unter Anspannung, weil man die ganze Zeit, also nach den ersten 5 Minuten, nach den ersten 3 Minuten weißt du ja schon, in welche schlimme Richtung das Ganze gehen wird. Und du bist richtig unter Anspannung, weil wie gesagt, dieser 10-Sekunden-Takt von Gagging, das macht einen richtig fertig, weil du weißt so, okay, in 10 Sekunden ist es jetzt wieder soweit, da kommt wieder der nächste Hammer, wird rausgehauen. Und man weiß gar nicht, also wir haben hier wirklich nur einen Bruchteil an rassistischen, klassistischen, sexistischen, ableistischen etc. pp. Aussagen wiedergegeben, die der Film eigentlich beinhaltet, ja. Also es sind 1:44 nonstop. Leute, nonstop.
Es ist Nonsens. Es ist einfach 1:44 Nonsens. Es ist einfach, es macht so viele Szenen, machen auch überhaupt keinen Sinn. Also wirklich, einfach, wo ich mir gedacht habe, hä? Warum, wieso? Und da sind auch, du hast ja eh schon diese ganz vielen schlechten Gags alle 10 Sekunden, wie du sagst. Und dann haben sie aber noch versucht, einen draufzusetzen. So mit zum Beispiel diese Szene mit der Muschel, wo Costa irgendwie offensichtlich eine Muschel gebutzt hat. und dann jammert um Hilfe bittet, ihm die Muschel abzunehmen.
Ja.
Wie bitte? Also,
die Penismuschel.
Eine Muschel.
Da sind wir hier bei der nächsten Kategorie cringeste Szenen, habe ich mir auch aufgeschrieben. Die ist wirklich unter den Top 3 eigentlich, kann man doch so sagen, oder?
Also wirklich, wirklich. Das ist so.
Eine Szene, deswegen meinte ich vorhin auch Verharmlosung von Terrororganisationen oder von Terrorismus, die ich wirklich unter die Top 3 der cringesten Szenen aus Türkisch für Anfänger der Film wählen wollen würde in diesem Moment, ist der Sextraum von Lena.
Ja, Mann!
Sie hat einen Sextraum von Cem, weil sie die ganze Zeit, natürlich ist da so Sexual Tension, ja, also die sind auf dieser einsamen Insel, 4 Teenager, alle halt voll am Hormone ausschütten und natürlich finden sie sich untereinander mega geil. Also Jarmut und Costa und umgekehrt und Lena und Cem und umgekehrt so. Und deswegen hat dann Lena einen Traum mit Cem, wo er als Andreas Bader reinkommt in die Zelle von, wo Gudrun Enslin quasi sitzt, also die zwei der RAF-TerroristInnen.
Also
und die dann sich sehen und sich auf einmal bespringen und halt rummaulen. Und es ist meiner Meinung, also ganz kurz, sorry, das muss ich wirklich kurz ausführen, weil das hat mir echt, da wurde ich richtig sauer. Wie kommt man auf die Idee, in so einem Comedy-Film die RAF als linksextremistische Organisation, Terrororganisation zu verharmlosen? Ja, wir sprechen hier auch viel und oft über Rechtsextremismus und rechtsextremen Terror. Nein, ich möchte hier kein Hufeisending aufmachen. Wer mich kennt, weiß das auch. Ich weiß, dass Rechtsextremismus ein ganz anderes und sehr großes Problem ist in Deutschland. Aber dass man in dem Moment einfach so mit diesem Motiv spielt, hey, die RAF-TerroristInnen, wie kann man denn sowas, die haben über 200 Menschen in der Zeit, in der sie ihr Unwesen getrieben haben, ermordet. Und da sag ich einfach nur, also es ist für mich einfach unmoralisch. Wenn ich, wie kann ich denn auch sowas einen Witz machen? Ich weiß nicht, vielleicht übertreibe ich auch gerade. Aber ich finde es wirklich, es ist für mich nicht lustig. Ich war so, was ist das?
Ich fand es auch gar nicht lustig. Also ich habe, soweit habe ich gar nicht gedacht. Ich war nur so, also ich glaube, der Hintergrund war, dass ja, man sieht ja am Anfang, Lena hat ja, man sieht sie als Kleinkind. Ich glaube, sie kriegt irgendwie zu ihrem 5. oder 6. Geburtstag kriegt sie ja von ihrer Mutter so einen Demo-Koffer geschenkt, wo drauf steht irgendwie meine erste Demo, wo sie dann so eine Balaklava bekommt, wo dann Atomkraft Nein Danke draufsteht. Oder wo dann so irgendwelche, ja, so kleine Pflastersteine und so weiter drin liegen. Ich glaube, das war dann so dieses Ding, natürlich wird Lena dann, wenn sie einen Sextraum hat, von Andreas Bader träumen, der dann aber Cem ist, so, ich glaube, das war so der Take.
So, okay.
Und dann dachte ich mir aber so, ich fand es halt auch so ein bisschen despektierlich, ehrlich gesagt, in Richtung dieser Menschen, weil ich glaube, dass da, also, wenn man jetzt von der Menschenwürde ausgeht, dann weiß ich jetzt nicht, ob diese Isolationshaftsituation so ein guter Take ist für einen Sextraum.
Das finde ich auch einen total berechtigten Kritikpunkt. An das habe ich zum Beispiel nicht gedacht. Ich habe halt wirklich an die Menschenwürde der Menschen gedacht, die diese Terrororganisation auf dem Gewissen hat.
Genau, aber ich glaube, ganz kurz.
Das finde ich, also das ist für mich geschmacklos. In jeder Richtung ist es für mich geschmacklos. Nee, ist auf jeden
Fall geschmacklos, ja. Also ich glaube, ermordet hat die RAF nicht 200 Leute, sondern ich glaube, über 200 Leute haben sie verletzt.
Haben sie verletzt, 33 haben sie ermordet, genau.
Genau, die 30 hatte ich als Zahl im Kopf, die sie ermordet haben.
Schlimm 33, genug. Verantwortlich, genau, Entschuldigung, für 33 Morde. Man muss hier natürlich auch bei den Fakten bleiben, völlig richtig. Und eben bei mehreren Sprengstoffattentate gab es über 200 Verletzte. So.
Also,
sorry.
Genau. Aber also es ist ja generell so, wo man sich denkt, und genauso eben, das ist ja dann die gleiche Ebene mit diesem Achtung, dass sie nicht den Zünder dann betätigt. Und da gibt es ja dann ganz am Ende diese Szene, also wenn wir jetzt bei dem Terrororganisationsding bleiben, wo dann irgendwie Jarmur in der Fliegertoilette ist.
Ja, oh mein Gott.
Und dann liegt da auf einmal liegt da im Klo, auf Toilette, im Flugzeug.
Ein
Zünder, also irgendwie eine Bombe. Und sie geht dann so hin und dann betet sie noch so und will die halt entschärfen quasi. Als ob, Junge, als ob. Und als, weißt du, so was wird da alles suggeriert? So, natürlich ist es dann die Jarmut mit Kopftuch, die dann diese Bombe findet. Und natürlich hat sie dann hat sie dann auch so, und dann natürlich weiß sie auch, wie man Bomben entschärft. Oder what the fuck, also wie kommt man auf die Idee, dass ein Teenager, wenn er so eine Bombe findet, sich als erstes denkt, ich bete jetzt eine Runde und dann mache ich die Augen zu und dann ziehe ich ein Kabel. Und dann macht sie ja noch so ene mene mu und wählt dann so ein Kabel aus und dann betet sie, macht dann die Augen zu und zieht und dann boom, explodiert.
Ja, ja, da wird mit so einer Doppeldeutigkeit, glaube ich, auch gespielt. Eben, yeah. Sie will, ich glaube, der Sinn davon war, das waren ja so Szenen im Abspann, so extra Takes. Sie will, sie findet das, oh mein Gott, wahrscheinlich eine Bombe. Ich weiß nicht, wie man mit diesem technischen Gerät umgeht. Ich probiere mal aus, das eine Kabel rauszuziehen, ups. Und dann endet es natürlich, es macht Boom und das Bild wird schwarz und man geht davon aus, oh, jetzt hat sie quasi das falsche Kabel aus Versehen oder vielleicht auch nicht aus Versehen rausgezogen. Also wirklich, ja. Ich fasse mir an den Kopf, es ist fürchterlich.
Auch so viel antimuslimischen Rassismus, diese Figur Yarmur, ich komme einfach nicht drauf klar. Vor allem, was ist das auch für ein Islambild? Also ich fand das wirklich auch, also wenn man jetzt davon ausgeht, dass Yarmur ist ja eine Figur, eine junge Frau, die bewusst das Kopftuch trägt. Ist ja nicht so, dass ihr Vater oder ihr Bruder das wollen, sondern Yarmur ist eine, das soll sie ja darstellen, eine selbstbestimmte junge muslimische Frau, die freiwillig ein Kopftuch trägt. So. Und dann hast du diese, und dann guckt sie ja trotzdem auf der Insel, dass sie immer ihr langes Kleid anhat und dann hat sie ja auch immer die Arme bedeckt und sie trägt ja trotzdem auch ein Kopftuch, obwohl sie da gestrandet sind. Und dann gibt es diese seltsame Szene, wo sie in Unterwäsche im Meer badet, also um sich zu waschen. Und dann hast du Costa, der sie die ganze Zeit irgendwie bespannt und beobachtet. Und dann kommt sie da so super lasziv aus dem Wasser raus und dann küsst sie ja dann auch den Costa. Und dann ist sie plötzlich so, nein, ich bin nackt und er guckt mich an. Und also ich kann gar nicht normale Sätze bilden, weil mein Hirn einfach aussteigt. So, was ist das auch für ein entwürdigender Umgang mit einer Frau, die als bedeckte Frau dargestellt wird? So, warum gibt es dann diese Nacktszene da einerseits? Und andererseits, was dann null Sinn macht, ist, dass sie, wo sie dann gerettet werden und dann im Hotel sind am Ende, hat dann Yarmur plötzlich so ein Bikini an.
Ja! Sorry, falls ich schreie in dieser Folge, aber ja, dann hat sie auf einmal den Bikini an und ich denke mir so, hey, bedeckte Frau oder nicht, natürlich kann eine Frau, die Kopftuch trägt, auch eine laszive Frau sein, auch sinnlich sich darstellen, wenn sie sich so darstellen möchte, aber dass eben bewusst mit diesen zwei Klischees die ganze Zeit genau so rumgespielt wird, es ist, also was sagt mir das? Was sagt mir das über überhaupt ein menschenwürdiges Frauenbild aus? Also irgendwie gar nichts. Es ist so antifeministisch und es ist so eben Diskriminierung Sexismus ist es einfach. Es ist auch Frauenverachtung, Frauenfeindlichkeit. Ich finde übrigens, also das ist auch als Kennerin der Serie, Yarmur wird eigentlich in der Serie als eben so independent und total selbstbewusst dargestellt und im Film dann überhaupt nicht, vor allem am Anfang, wie sie sich halt immer auch von ihrem Bruder, von ihrem großen Bruder Jem, so dem Abi, immer so die Erlaubnis für Dinge holt oder so eine Bestätigung oder auch so ein gewisses, dass sie auch von ihm einfordert, sie dann zu schützen vor Costa, obwohl sie ihn gerade so lasziv ein bisschen verführt hat. Das passt überhaupt nicht zusammen und es ist auch nicht die Figur Yarmur aus der Serie, aber ich glaube, da muss man auch wieder, das ist so die Entscheidung eben dramaturgisch wahrscheinlich wirklich, die Serie hat 0,0 was mit dem Film zu tun. Aber ja. Setzt es auch die Serie in ein ganz komisches Licht. Und das macht mich wirklich traurig.
Ja, ich bin froh, dass ich es nicht geguckt habe.
Ich bin traurig, dass ich den Film geguckt habe. Aber ich mache es für euch, Leute. Ich habe für euch eine gute, eine Wohlfühlserie, ein Core-Memory aus meiner Kindheit sacrificed, Leute. Weil ich kann jetzt nicht mehr Türkisch für Anfänger. Ich habe jetzt ein anderes Bild davon. Ja. Ganz kurz noch zwei also es gab noch mehr cringe Szenen, Leute, aber wir empfehlen euch nicht, den Film zu gucken, deswegen.
Nee, schaut ihn nicht an.
Vergiss es einfach. Zwei Weird-Shit-Sachen sind mir noch aufgefallen.
Okay, haut raus.
Einmal diese Atatürk-Pop-Art im Haus von den Özis.
Im Hausflur hängen einfach drei Atatürk-Porträts, also dreimal dasselbe Porträt, als Pop-Art. Also so,
wie so
Andy
von
Warhol.
Andy Warhol, wo er so Marilyn Monroe.
Oida.
Aber sowas könnte safe auch in der Türkei hängen, dachte ich mir. Das fand ich dann irgendwie real.
Ja,
da habe ich dann den Mädchen Öztürk so ein bisschen Das fand ich fast lustig, muss ich sagen. Das war der einzig lustige Moment, kurz.
Okay, ganz kurz, bevor du mit dem nächsten Weird Shit weitermachst, gab es irgendeine Szene, wo du wirklich gelacht hast?
Okay, da muss ich jetzt was zugeben. Ich habe beim Rap gelacht.
Okay, lustig. Ich habe auch an einer Stelle gelacht. Und zwar, als Lena einen allergischen Schock hat und Jamsi trägt und dann sich so umdreht mit ihr in den Armen und ihr Kopf dann so gegen so einen Baum knallt.
Ja, das
war ein Slapstick. Das ist
ja dann auch zweimal, genau. Das
genau,
war ein
da,
gutes
da war ich dann so, da habe ich mich erwischt, wie ich gekichert habe.
Aber da denke ich mir halt so, hey, dann lass es auf dem Slapstick-Niveau. Es war super klamaukig, aber es wurde einfach, es ist klamaukig auf eine ganz unangenehme,
genau.
Hässliche Art und Weise. Also,
genau.
Ja. Dann Weird Shit, das. Lena ein Alice Schwarzer Autogramm hat und später auch nochmal das Cover von der Emma, von der Frauenzeitschrift Emma zu sehen ist.
Stimmt.
Wo ich auch so war, ja, natürlich, weil nämlich in dem Film wurde das Wort Emanze auch als Schimpfwort verwendet und da dachte ich mir so, ja, sorry, das sagt alles aus.
Stimmt.
Wahrscheinlich hat Alice Schwarzer den Film auch noch finanziert. So meine Verschwörungsideologie hier. Okay, Fragen und Gedanken, die bleiben zum Abschluss.
Fragen unendlich viele, die ich aber auch gar nicht stellen möchte. Sollte ich irgendwann Boradatekin treffen, dann ja, wird es ein interessantes Gespräch, glaube ich. Also ich glaube, ich kann dann nicht, also weißt du, man denkt, okay, ich habe ja in der Folge mit Özge auch davon erzählt, wie ich immer gedacht habe, irgendwann Orhan Pamuk zu treffen und mir das immer in irgendeiner Weise ausgemalt habe. Dann habe ich ihn getroffen und es ist gar nicht so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt hätte. Keine Ahnung, ob ich irgendwann irgendwo Boradatekin begegne und wenn, dann werde ich hier davon berichten.
Ich habe Gedanken, habe ich dir gestern schon geschickt, also what the actual fuck. Wir haben diese Folge sehr viele Schimpfwörter gesagt, aber hier nochmal, seid ihr eigentlich komplett bescheuert? Meine Frage an die SchauspielerInnen.
Ja.
Dann auch die Frage Thema Fördergelder, weil Mann. Öffentlich-rechtlich auch eingebunden waren. Man bekommt ja nämlich auch Fördergelder für das Integrationsthema. Ich kann mir vorstellen, dass in den 10er-Jahren eben solche Themen auch Multikulti und so weiter besonders gefördert wurden und dass dann Fördergelder für so einen Schwachsinn verschwendet werden und dann sowas dabei rauskommt, das finde ich wirklich, also da möchte ich wirklich eigentlich meine GEZ-Gebühren zurück. Mhm. Und auch die Frage, also damals gab es nicht, aber sowas wie Sensitivity Reading.
Alter,
also
wirklich.
Leute, die über so ein Drehbuch lesen und mal sagen, hier ist ein Spiegel, schaut da mal rein, schaut euch mal an, schaut
aber,
euch tief in die Augen.
Genau, aber ist das nicht auch die Zeit, wo so Filme wie Kein Ohrhasen, Zwei Ohrküken,
ja,
oder Kackohrküken oder wie auch immer diese Filme heißen und auch dieses Mädchen und all diese schlechten Rotz-Kotz-Filme rausgekommen sind, wo auch immer die gleichen Leute mitspielen.
Ich liebe Rotz-Kotz-Filme, das ist der Hammer, merken wir uns. Ja, also es ist ein unnötiger und unlustiger Geschlechter- und Kulturkampf, habe ich mir aufgeschrieben.
Ja.
Es gibt null Charakterentwicklung, hier möchte ich nochmal betonen, im Gegenteil zur Serie, weil da gab es sehr wohl eine Charakterentwicklung und die war auch pointiert und da waren auch die. Ah ja, und in der Serie, das habe ich auch noch mal gecheckt, gab es verschiedene AutorInnen. Also es ist ja oft so in der Serie, dass mal eine Folge von dem Autor und mal die andere von der Autorin geschrieben wird. Und man merkt einfach leider, lieber Bodda, dass du scheinbar gar nicht schreiben kannst,
lass es.
Du das alles geschrieben hast. Lass es, ja.
Ja, lass es. Ja, also was ich mich auch gefragt habe, ist, ist mir jetzt entfallen, es fällt mir sicher gleich wieder ein.
Ich möchte noch mit etwas,
Entschuldigung.
Immer. So geil. Immer wenn dir was nicht einfällt, dann muss ich nur einen Ton sagen und du bist wieder dabei. Das ist doch super.
Warum dieser Film Türkisch für Anfänger heißt? Ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe nicht, wo da dieser Türkisch-Take ist, weil ich nicht verstehe, was an dieser Familie türkisch ist, außer die Namen. Sorry, aber wirklich? Was ist an dieser Familie türkisch, außer die Namen und außer die Atatürk-Bilder vielleicht? Und warum Türkisch für Anfänger? Warum ist es nicht einfach, keine Ahnung, deutscher Humor für Anfänger oder so?
Geil. ja, ich glaube, du willst, das ist ja eh eine rhetorische Frage. Ich
antworte
jetzt nicht drauf, genau. ich möchte mit etwas sehr Traurigem noch enden. Ihr werdet es nicht glauben, aber hier machen wir wieder Quiz. Rätsel.
Hau raus.
Vielleich hast du es aber auch schon nachgeschaut.
Ich liebe
Was
Rätsel.
Glaubst du, wie viele Sterne hat es auf IMDb bekommen?
Oh.
IMDb ist ja eine ganz große Plattform für so Filmkritiken und Filmbewertungen.
IMDb
und das ist eine total
für alle
Ja, sorry, IMDb, ich weiß gar nicht, was das ausgesprochen heißt. Da gehe ich auch gerne drauf, um zu gucken, bevor ich einen Film anschaue, wie ist der bewertet. Das ist voll die, da gibt es voll die große Community und da sind ist voll so ein crowdsourced gefühlt, so ein Gemeinschafts-
ist ein aussagekräftiges
so, danke.
Eine aussagekräftige Plattform. So.
Also es, man kann maximal 10 Sterne bekommen.
Okay. Ich glaube, dass dieser Film 9,5 Sterne hat.
Nee, übertreib.
Ich habe nicht geschaut, ich habe nicht geschaut. Okay, das ist übertrieben. Dann 8 Sterne.
Nee, 5,9.
Viel zu viel.
Viel zu viel, wofür? Wie kann das wahr sein?
Wofür?
Und ich sag dir jetzt mal, warum. Hm. Ich zitiere Wikipedia-Artikel zu dem Film.
Oh, Schalke, du hast die, oh mein Gott, du Arme.
Ja, es
aber
es
danke.
Hat, es hat meine Kindheit zerstört jetzt, also mein Rückblick. Mit 2.390.245 Zuschauern belegte der Film am Jahresende 2012 den 10. Platz der Besucherrangliste und war damit die erfolgreichste deutsche Kinoproduktion.
Keine Ahnung, ich es ist so schlimm, es ist so schlimm einfach. Ja, ja, aber es sagt halt auch wieder viel über deutschen Humor aus. I'm sorry.
Und ich finde das aber ganz schön, weil wir haben ja auch schon länger auf unserer Themenliste, was kann Humor, was darf Humor, bla bla bla. Das ist ja auch dein Thema, weil du ja auch als Comedian, der auch immer mehr Fuß fassen willst und auch schon Erfahrung gesammelt hast. Ich finde das ist eigentlich ein super Ende, um dann uns mal zu überlegen, ob wir in den nächsten Folgen mal das Thema auch dran nehmen.
Vielleicht auch mit einem Gast.
Weil das wirklich so bezeichnend ist. Also ich weiß nicht, ich fühle mich gerade selber so ein bisschen, als ob ich so eine Doppelmoral hätte. Weil einerseits denke ich mir so, ja, warum Leute, ärgert ihr euch oder seid geschockt über das Sylt-Video? Und ich bin selber geschockt über so einen Film.
Ja, nee, aber das ist eine komplett andere Ebene. Das sind komplett andere Inhalte. Und also weiß ja um unternächsten, ja, aber es, na, es, beim Film geht es um unterschiedlichste Ebenen, die wir jetzt auch irgendwie versucht haben anzuteasern. Und ich würde, glaube ich, gerne sagen, so ein Film wäre heute nicht mehr möglich, aber doch, er wäre möglich.
Wie kann dieser Film denn so einen Zuspruch? Aber nee, egal, dann bin ich genauso wie diese ganzen Leute, die sagen, Rassismus gibt es nur am reichen und armen Rand Deutschlands.
Der also, Film ist deswegen, der kommt deswegen so gut an. Also aus genau demselben Grund, warum jemand wie Mario Barth so gut ankommt und warum so billige Witze von den Bülent Ceylan auch immer noch gefeiert werden. Also das ist halt so. Und wir reden hier von wir leben hier in einer Gesellschaft, in der ein Özcan Coşar sich nach Jahren in Özcan Kosa umbenannt hat sich selbst, weil er es einfach nicht mehr druckt. Anders kann ich es nicht sagen, dass Leute Coşar nicht hinbekommen. So. Deswegen haben wir einen Özcan Kosa, der sich dann halt auch irgendwann vor RTL beugt. Also ist jetzt vielleicht vom hohen Ross daher geredet, aber
wieder so, ach, ich würde mich nie für RTL oder für irgendein Casting beugen.
Natürlich, natürlich, klar.
Und dann Julia in 2 Jahren in irgendeiner mega racist Serie spielt so eine Türkin mit Kopftuch.
Oder ich bin in 2 Jahren bei Mario Barth im Vorprogramm oder sowas.
Geil.
Naja.
Ach toll. Ja,
hat
gut,
Spaß
Leute.
Gemacht.
Hat Spaß gemacht. Ich hoffe, also ich sag mal so, macht, was ihr wollt. Schaut den Film oder lasst es bleiben. Ich mische mich nicht ein.
In diesem Sinne, ein
Danke fürs Zuhören.
Ja, eine schöne Zeit. Bis zur nächsten Folge.
Bis ganz bald.
Heuschöckerlen.
Das war Chai mal ehrlich. Ein Podcast von und mit Shahika Tittig und Hülya Weller. Produktion, Musik, technischer Support, Raphael Weller.